bunch of scumbags. That's what they are.
Those are very strong words.
Ja, herzlich willkommen bei den Scrumbags. Hier sind für euch wieder
David
und Torben. Und ja, bei uns ist heute ein Ehrengast, kann man schon fast sagen, der Peter. Peter, sag vielleicht mal so zwei, drei Sätze zu dir.
Ja, hallo zusammen. Ich bin selbstständig im Bereich digitales Produkt- und Projektmanagement und habe Torben und David im aktuellen Job kennengelernt.
Genau. Gut, du unterstützt uns heute ein bisschen bei der Beantwortung unserer Zufallsfrage. Du weißt ja, wir ziehen immer aus unserem Hut eine Zufallsfrage zum Thema Scrum und Agilität im Allgemeinen. Und dafür starte ich jetzt mal unseren Zufallsgenerator, wie gewohnt. Und so, was ist der Unterschied zwischen Scrum und Kanban?
Klassiker.
Okay. Ein Klassiker. Leicht und schwer zu beantworten.
Ja, wie viel Zeit habt ihr?
Ja. Genau. Scrum und Kanban. Ja, ich würde sagen, Scrum erklären wir jetzt nicht groß und Kanban erklären wir jetzt auch nicht groß in der Tiefe, würde ich sagen. Wollen wir die einfach gegenüberstellen?
Ja, Torben, du bist da so in Kanban, glaube ich, rhetorisch ein bisschen besser unterwegs als ich. Ich weiß nicht, wie es bei Peter aussieht. Keine Ahnung, vielleicht steigst du einfach mal ein, Torben, und dann
genau.
Guck mal, wo wir hingehen.
Vielleicht erstmal, wo es herkommt. Ne? Also Scrum und Kanban haben ja ihre gemeinsamen Wurzeln, sage ich mal. Das ist ja Lean Manufacturing. Kommt so ein paar, also die Philosophie ist gleich, denke ich mal. Je nachdem, wen du fragst, also wir hatten es ja beim letzten Mal beim Agile Mindset, wo wir drüber gesprochen haben, auch über die Religion Agile. Ne? Also je nachdem, wie man fragt, also würde ich jetzt einen Agilisten fragen, ob Kanban zu Agile gehört, würden die wahrscheinlich sagen, ja. Aber würdest du jemanden, so einen Kanban-Fan fragen, würden die wahrscheinlich eher sagen, nein. Weil Lean und Agile sind nochmal irgendwie so zwei getrennte Philosophien. So. Ist natürlich Schall und Rauch, also ich finde es total unwichtig. So. Gutes, was funktioniert. Ne? Aber tatsächlich gibt es ja so ein bisschen eine Spaltung. Und wenn man jetzt schaut, Kanban für IT oder Kanban für Softwareentwicklung ist ja so in den 90ern so rübergezogen worden aus der Produktion, sag ich mal, aus der klassischen so Manufacturing halt. Und die haben halt geschaut, was funktioniert vielleicht auch für Software. Ich gebe ja bei uns im Unternehmen auch eine Kanban-Schulung und sag dann immer den Leuten, die vor Ort sind und sich mit Kanban auskennen, also mit dem echten Kanban in Anführungsstrichen, also die bei uns aus der Produktion kommen und sich manchmal freuen, ah cool, jetzt wird hier mal Kanban auf den Tisch gebracht, da gebe ich immer meistens einen Disclaimer, weil das hat echt wenig damit zu tun. Weil Kanban ist eine riesen Gedankenwelt und eine riesen Methodenwelt auch und richtig umfangreich, viel wissenschaftlicher auch, habe ich das Gefühl, so als Agile so. Und sehr fundiert und echt gut auch, ne? Also kann man viel rausziehen. Aber wovon wir jetzt, glaube ich, heute sprechen, ist dann dieses Kanban für IT. Also es ist so ein Kanban-Light. Ne? Genau, habt ihr auch so das Verständnis darüber?
Ja, also ich, mein Hintergrundverständnis ist jetzt nicht so tiefreichend bei Kanban vielleicht, wie es bei Scrum ist. Aber ich kenne so die operativen Unterschiede so ein bisschen zwischen den beiden. Wie zum Beispiel, der Rhythmus, sage ich mal, ist auch verschieden bei den beiden. Bei Scrum ist es in der Regel ein fester Zeitraum, der sich dann immer wieder wiederholt. Beispielsweise alle zwei Wochen. Bei Kanban hast du das zum Beispiel nicht, da ist es ein kontinuierlicher Fluss. Das ist zum Beispiel ein großer Unterschied. Du hast auch, die Release-Methodologie ist vielleicht auch eine andere. Bei Scrum zielst du ja darauf ab, dass du zum Schluss des Sprints ein releasebares Inkrement bei raus hast. Bei Kanban spielt das keine Rolle, wann. Es geht einfach darum, dass es ein kontinuierlicher Fluss ist, also mehr in Richtung Continuous Delivery. Rollen Rollen weiß ich nicht. Gibt es da welche bei Kanban, die irgendwo festgeschrieben sind? Also Rollen gibt es ja in Scrum, ne? Die üblichen PO-Entwicklungsteam und Scrum Master bei Kanban, keine Ahnung. Vielleicht kannst, vielleicht weißt du was dazu oder weißt du, wie das in der Regel praktiziert wird?
Ich würde erstmal Peter fragen, unseren Gast. Hast du noch irgendwas beizutragen? Hast du irgendwie Erfahrungen mit Kanban überlegt?
Ja. Ich habe auch Erfahrungen mit Kanban und ich habe es tatsächlich in der Praxis so kennengelernt, dass es häufig als Eskalationsstufe wahrscheinlich eher missbraucht wurde, wenn Scrum fehlgeschlagen ist. Hm. Also sprich, gerade dieses den Sprint zu schützen und die Entwickler von Anforderungen von außen zu bewahren, wenn das nicht gut funktioniert hat, wenn zu viel Dynamik eine Rolle gespielt hat, dass man dann gesagt hat, okay, lass uns mal überlegen, ein Kanban-Modell aufzusetzen, sodass wir diese Dynamik besser abbilden können, ohne gegen unsere Regeln zu verstoßen. Mhm. Das, was dann gemacht wurde, war, glaube ich, eher, also tatsächlich so ein Kanban-Light, also ziemlich lasch gehandhabt und eher so eine Art ein bisschen komplexere To-Do-Liste mit verschiedenen Spalten und vielleicht auch so ein paar Limits in den Spalten drin, aber einfach so, dass man die Möglichkeit hat, täglich zu priorisieren. Mhm. Und das hat auch, finde ich, ganz gut funktioniert. Das hat von dem, der dann so die PO-Rolle angenommen hat, der das Ganze gesteuert hat, sicherlich wesentlich mehr abverlangt. Also einfach so dieses noch häufigere, noch regelmäßigere. Insofern würde ich sagen, es ist auf jeden Fall auch eine Alternative.
Ja. Ja. Was mir dazu einfällt ist, also Scrum habe ich früher gar nicht gemocht. Das sage ich auch, also ich mache auch Scrum-Schulungen und ich sage das meistens am Anfang, weil das entschärft immer so ein bisschen die Scrum-Kritiker im Publikum. Stimmt auch wirklich. Also ich war gar kein Fan von Scrum am Anfang, weil ich sehr sehr viel auf einmal, was du machen musst. So, ne? Also es ist jetzt für eine bestehende Organisation, die mit irgendwas anfangen möchte, sind das sehr, sehr viele Regeln auf einmal und sehr viel Neues auf einmal, sehr viel zu lernen auf einmal. Und was du meinst mit den Dynamiken, das habe ich auch so kennengelernt, dass wenn man jetzt mit Scrum anfängt, das oft nicht lange hält, weil das Tagesgeschäft ist zu wild, um jetzt direkt im laufenden Betrieb mit Scrum anzufangen. So, das fand ich sehr heftig. Das haben wir dann damals mit neuen Teams versucht, die so ein neues Projekt hochgestartet haben. Da ging das immer ganz gut, aber so bestehende Teams gar nicht. Deshalb haben wir da tatsächlich auch also wir haben da einfach mit Kanban angefangen. Und das Charmante an Kanban, das ist ja vielleicht auch ein Unterschied zu Scrum, ist, wenn du Kanban machst oder starten willst, dann beginnst du in dem Moment, wo du beschließt, du möchtest jetzt einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess starten. Das ist eigentlich erstmal alles. Also du startest da, wo du jetzt bist, machst ja üblicherweise so ein Board irgendwie an der Wand oder nutzt irgendwie eine Software, versuchst dann die jetzigen Arbeitsprozesse, die du so hast oder Arbeitsschritte, die du hast, als Spalten abzubilden, zu visualisieren, was haben wir eigentlich alles an Arbeit hier im Team drinne oder in der Abteilung oder abteilungsübergreifend, das ist ja auch nochmal eine Sache, also man muss nicht gleich mit crossfunktionalen Teams anfangen. Wir haben damals in dem Unternehmen auch tatsächlich angefangen, innerhalb der einzelnen Abteilungen Kanban zu machen, erstmal auch nur in einer und dann hat sich so langsam wie ein Virus so fortgesetzt. Aber ich lasse das Wort Virus, ich benutze es gerade negativ besetzt. Also hat sich ein bisschen so fortgepflanzt. Und das Coole ist dann natürlich, du kannst es kompatibel machen untereinander. Also du kannst eine Arbeit hin und her schieben, du hast eine gute Transparenz drin im System und wie die Arbeit fließt und so weiter und so weiter. Und du kannst halt schrittweise, ich sag mal, dich Scrum auch annähern, wenn du das möchtest. Also du kannst da hingehen und sagen, Events möchte ich einführen, gewisse Events, die aus Scrum bekannt sind. Weil Kanban an sich kennt ja keine Events, auch keine Rollen, also das ist ja so, wie du jetzt bist sozusagen. Aber du kannst dann Schritt für Schritt anfangen, so wie du gerade gesagt hast. Ich glaube, das Erste, was wir damals gemacht haben, war einen Product Owner einzuführen, der einfach nur die Anfangswarteschlange priorisiert hat, aber auch Arbeit entgegengenommen hat, anstatt dass es direkt zum Team durchschlägt. Das meintest du ja, glaube ich, auch, ne? Also wenn vieles sofort zum Entwickler auf den Tisch geht, sage ich mal, da bist du ständig abgelenkt, dann macht es schon manchmal Sinn, direkt vorm Team eine Warteschlange zu machen. Da kommt dann erstmal die Arbeit rein und du priorisierst das, versuchst es runterzubrechen. Und das muss ja auch nicht jetzt irgendwie, ich sag mal, der Burgerbiss sein oder User Stories sein oder keine Ahnung was sein. Einfach nur Arbeit, die muss priorisiert werden und wird dann quasi gepullt von Team. Das fand ich auch interessant, also dass man so auf Pull umstellt. Damit kriegst du dann auch so eine Entlastung raus, Entlastung ins Team rein. Dadurch, dass du nicht mehr pusht die ganze Zeit, sondern du priorisierst einfach nur, fand ich damals auch sehr charmant. Und genau, du kannst, wenn du dann das Richtung Scrum gehen möchtest, also wir haben dann auch Teams gehabt, die waren dann irgendwann bei Scrum. Da musste man dann nur noch sagen, jetzt gehen wir auch in den festen Sprintrhythmus. Das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied. Hatten wir vorhin auch schon, ne? Also du hast die festen Sprints, die festen Sprintlängen bei Scrum, wo du was fertig haben musst, in Anführungsstrichen. Und bei Kanban ist es halt fertig, wenn es fertig ist. Du kannst natürlich, ich sag mal, Iterationen reinmachen, machst am Ende von einer Iteration, sagen wir mal 4 Wochen oder so, machst du eine Retro rein, schaust drauf, wie läuft's, ist gut gelaufen, was lief nicht so gut, was kann man verbessern. Aber liefern ist halt nicht daran gebunden unbedingt, ne? Also du kannst dann liefern, wenn es halt fertig ist. Und das macht's, finde ich, sehr charmant, auch wenn du in Richtung Scrum gehen willst. Also das ist, ich sag ja auch immer, Scrum ist ein Lernframework, ne? Also du lernst ja damit, wie man in kleinen Schritten released und so weiter und so weiter. Aber es ist ein harter Lehrer. Es kann mit sehr viel auf einmal. Und Kanban ist halt noch eine schönere Stufe, finde ich, weil du kannst es dann langsam in kleinen Dosen reinmischen und dann langsam so das lernen, wie es funktioniert.
Wobei du auch schon jetzt zwei potenzielle Nachteile angesprochen hast. Also zum einen, du hast natürlich nicht den Vorteil, zumindest nicht originär, dass du dir ein Ziel setzt und das Ziel in einem begrenzten oder vordefinierten Zeitraum erfüllen möchtest. Du hast eher so diesen stetigen Fluss, was sich auch gut anfühlen kann. Aber man hat vielleicht dann nicht die Motivation, vor Sprintende noch irgendein Inkrement unbedingt abschließen zu wollen. Das könnte sich auf die Performance auswirken. Und ich meine auch, zumindest fiel mir das immer ein bisschen schwer, da wird es wahrscheinlich auch irgendwelche Abhilfen geben, dass wenn man ein großes Backlog hat mit vielen Epics, dass das in Kanban nicht so gut abbildbar ist. Zumindest wenn ich mich gerade daran erinnere, wie Jira das darstellt, dann war das eher schwieriger. Also ich habe das immer so eher so empfunden, dass es für überschaubarere Backlogs gut geeignet ist und nicht dafür, wenn dann diese eine Spalte dann sozusagen unendlich lang wird und man dann noch mit Epic-Filtern und sonst was rangeht.
Glaube ich auch. Also ich glaube, da musst du echt dann einen guten PO haben, in Anführungsstrichen, der dann auch Zwischenziele mit dem Team vereinbart, ne? Dass man dann schaut, ey, können wir da irgendwelche Meilensteine erreichen oder irgendwelche Ausbaustufen erreichen? Das hat man ja da ja nicht, ne? Also man, Sprintziele hast du da nicht quasi. Kannst du natürlich machen, ne? Also verbietet ja niemand, das zu tun. Aber es ist halt nicht vorgegeben, ne? Also da muss man, glaube ich, dann, wie du schon sagst, schon so ein bisschen Kontext reingeben, ein bisschen zeigen, ey, da wollen wir da und da sein und warum das wichtig ist. Das ist auf jeden Fall wichtig.
Was aber auch gleichzeitig ein Vorteil ist, weil viele Teams gar nicht die Voraussetzungen erfüllen, am Ende des Sprints wirklich was ausliefern zu können. Das ist ja leider sehr selten nur der Fall, was ich auch, glaube ich, schon frustrierend anfühlen kann, wenn man was gebaut hat, aber es liegt auf irgendeinem Branch und ist weit weg davon, irgendwie beim Kunden zu landen.
Aber das du kannst dann
wiederum ein Stück weit raus.
Genau, also wenn du jetzt hingehst und sagst, als Metrik haben wir sowas wie Durchlaufzeiten oder so, hast ja diese Cycle Time und was ist Lead Time und so, kannst du ja messen und versuchst das dann quasi zu verkürzen. Und also zwischen Idee und Auslieferung quasi die Zeiten zu verkürzen, nach und nach und nach, ne? Also evolutionär. Da kann ich mir vorstellen, ist das auch ein gutes Framework, um so langsam dahin zu kommen, ohne gleich so radikal zu sein. Weil ich kenne das auch von Scrum, da musst du halt in 4 Wochen liefern spätestens. Und viele Teams schaffen das am Anfang nicht. Und das ist halt sehr frustrierend, ne? Und denkst dann gleich, oh, das funktioniert bei uns nicht. Und ach, sind wir irgendwie blöd oder keine Ahnung was, ne? Machst dich dann gleich selber fertig. Und da hast du dann die Gelegenheit, einfach zu sagen, es ist halt so, wie es ist. Guck mal, wir brauchen jetzt ein Vierteljahr von mir aus, ne? Und dann schauen wir, wie kriegen wir es vielleicht runter? Oh, jetzt sind wir mal bei 2 Monaten. Oh, jetzt sind wir schon bei 1 Monat. Super. Oh, jetzt können wir auch vielleicht mal überlegen, ob wir jeden Monat was ausliefern. Das finde ich dann auch ganz schön, ja.
Ja gut, aber beide, also sowohl Scrum als auch Kanban zielen ja im Endeffekt darauf ab, ne, dass sie dann in irgendeine Art des kontinuierlichen Flusses kommen. Bei Scrum haben wir halt eben den Vorteil, dass es schon in Guide reingeschrieben ist. Also dafür ist schon gesorgt, dass du einen PO hast, der auch Nein sagen kann, damit das Backlog nicht zugemüllt wird. Du hast einen Scrum Master, der zusehen kann, dass die Timeboxen eingehalten werden, dass die Events stattfinden, dass der Sprint an sich ein, in Anführungszeichen, geschützter Raum ist. Das Backlog ist erstmal fix für die nächsten 2 Wochen. Was danach passiert, kann man sich ja noch drüber unterhalten. Also vor allem unvorhergesehene Arbeit. Ne? Das ist ja etwas, ne, wenn man aus einem Alltag kommt, wie der Peter das vorhin beschrieben hat, wo du diese Dynamiken hast mit so einem wilden Tagesgeschäft, dass da ständig was Neues reingrätscht, dann ist tatsächlich, denke ich auch, kann man erstmal die bessere erste Wahl, bis man guckt, wie man dann das Team durch Rekrutierung eines Scrum Masters oder was auch immer vor sowas schützen kann.
Ja, was ich dann aber immer denke, ist, dass es auch ein bisschen mehr Risiko hat. Also ich sage immer, Kanban muss eigentlich noch besser begleitet sein als Scrum. Ja, weil bei Scrum hast du zumindest so diesen Best-Practice-Koffer und kannst sagen, ey, wenn ich das einfach nur mache oder das meiste davon, dann komme ich schon ganz gut weg, ne? Auch wenn ich es noch nicht kapiert habe, warum ich das mache. Aber bei Kanban brauchst du schon jemanden, der versteht, wo willst du hin? Weil es einfach so wenig, Guiding Rails, also so, wie sagt man, also die...
Der rote Faden ist nicht im System implementiert. Der ist nicht
da. Nee, ja, genau.
Es fühlt sich auch irgendwo ein bisschen nach Kapitulation an, zu sagen, wir haben so viele Anforderungen von Stakeholdern, die ständig reinkommen, mit denen wir nicht rechnen, denen wir aber nachkommen müssen, dass wir jetzt die Methodik wechseln. Also die Frage ist dann, woran arbeitest du überhaupt? Wenn du immer nur reagierst, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass du einem eigenen großen Plan folgst.
Naja, habe ich auch schon oft erlebt, also dass dann Teams sagen, ja, wir können gar keine 2 Wochen warten, bis irgendwie Planning ist, also wie sollen wir das den Kunden sagen, wart jetzt mal, ne? Also geht gar nicht. Und das ist dann schon eine Sache. Da muss man auch an sich arbeiten vielleicht und gucken, okay, kann man das vielleicht auflösen, entkoppeln? Ist es vielleicht sinnvoll, dass ein Team auch 2 Wochen, ist halt auch ein Vorteil, dass du, ich sag mal, was reinziehst, ist ja auch Pull, mehr oder weniger, ne? Also du ziehst dir was in Sprint rein und kannst dann wirklich konzentriert arbeiten für 2 Wochen ohne Unterbrechung, hat ja auch seinen Vorteil. Wobei bei Kanban sagen muss, es ist ja auch Pull, also niemand wird da unterbrochen. Ich sage, die Sachen fliegen ja nicht auf den Schreibtisch und dann musst du das machen. Ich kann mir aber vorstellen, das hatten wir auch vorhin mit den Zielen, ne? Also, dass du häufiger vielleicht auch einen Kontextwechsel drin hast, je nachdem, wie halt die Warteschlange da gestaltet ist, ne? Also, wenn du jetzt so eine Art Product Owner hast, der da irgendwie die Eingangswarteschlange priorisiert und die Themen wechseln sich von Item zu Item, ist natürlich auch nicht so optimal. Muss aber vielleicht auch sein, keine Ahnung. Ich habe auch alles erlebt da, was... Vor allem, wenn du irgendwie Bugbehandlung hast.
Könntet ihr euch vorstellen, dass das Produktdenken, vor allem das Produktdenken des Teams und jedes einzelnen Teammitglieds genau darunter leidet, dass man sich im schlimmsten Fall so roboterartig Tickets zieht, die zu sonst welchem Thema gehören und die einfach abarbeitet, aber eben nicht sagt, wir bauen in den nächsten 2 Wochen eine Funktion, die das und das kann und die dem Kunden diesen und jenen Wert bringt.
Ja, das ist vielleicht der größte Unterschied, den wir zwischen den 2 Frameworks verzeichnen können, ist, dass Scrum ist out of the box für Produkt- und Softwareentwicklungsteams gedacht. Kanban beschränkt sich dabei nicht auf Entwicklung. Kanban kannst du ja auch im Service oder im Support oder in der Manufaktur oder sonst wo einsetzen, ne? Also da, wo wirklich regelmäßig die ganze Zeit irgendwas reinkommt, was mehr oder weniger gleich ist, ne? Irgendwelche Service-Tickets oder was weiß ich, eignet sich ja wunderbar dafür.
Wo du keinen Produktanspruch hast, wo du gar nicht den Anspruch hast, wo es überhaupt gar keine, also du machst nichts falsch, du machst genau das, was du machen sollst. Du gehst dem Serviceaufkommen nach, aber es gibt kein Produkt, das du in dem Sinne erschaffen möchtest oder weiterentwickeln möchtest. Ja.
Also man kann, es ist sehr vielseitig auf jeden Fall. Das kann man auf jeden Fall sagen, glaube ich. Ja, irgendwas wollte ich noch sagen. Tja, ich überlege so ein bisschen. Stimmt, das Thema Planung. Das ist nochmal so eine Sache. Also es liegt vielleicht an mir so, aber ich finde, das Thema Planung ist für mich bei Kanban noch so ein bisschen ein Buch mit 7 Siegeln. Also ich habe mich schon mal damit beschäftigt, so hier Monte-Carlo-Simulation und alles Mögliche, da kannst du ja viele Dinge tun, bin ich aber überhaupt nicht firm drin. Das liegt aber vielleicht so an meinem Background, dass ich mich dann vielleicht über Jahre mehr mit tiefer mit diesen Scrum-Themen und so beschäftigen musste. Habt ihr da ein bisschen Erfahrung mit? Ihr seid ja beide Product Owner, ihr müsst ja mehr dazu sagen können als ich.
Erfahrung womit genau?
Planung in Kanban. Habt ihr schon Erfahrung mitgemacht oder ist ja auch okay, wenn nicht?
Also, keine Ahnung, wie es bei dir aussieht, Peter, aber Planung ist für mich Planung. Erstmal egal, ob Scrum oder Kanban oder Schmanban. ist erstmal für mich ganz wichtig, ein Bild von der Zukunft zu haben, also ein Visionsbild, wo ich hin möchte. Und dann suche ich mir schon das passende Werkzeug, wie ich da hinkomme mit den jeweiligen Stakeholdern, mit den Kollegen und so weiter. Wie ich es im Detail mache, ist mir eigentlich egal. Also das Thema Planung an sich ist ja, also vor allem hier in so Projekten und Software und so weiter, ist ja nochmal ein eigener Kosmos für sich. Hm. Anforderungen schreiben und der ganze Kram.
Okay, sag ich mal Fortschrittskontrolle statt Planung. Ich meine, also, bei Scrum hast du halt deine Storypoints, sag ich mal, da kannst du dann eine Velocity mitmachen. Blöd gesagt, ne? Selbst wenn du jetzt irgendwie mit Zeit schätzen würdest, wird es wahrscheinlich funktionieren, weil du hast so deine Container und du kannst halt die Sachen schätzen und dann ist gut. Nur wenn du jetzt keine festen Iterationslängen oder keine Inkremente hast, dann halt am Ende von der, ne, du weißt, was ich meine, von der Iteration keine Sprints hast, da kannst du halt, also manche Sachen dauern so lange, manche Sachen dauern so lange. Und es gibt halt so eine gewisse Wahrscheinlichkeit, wann irgendwas fertig ist. Das ist es ja, ne? Also die planen da ja viel mit Wahrscheinlichkeiten. Also die sagen dann, also wenn du so ein Kanban, wie nennen wir die? Agilisten, Kanbanisten, keine Ahnung, Lean-Leute. Wenn du die fragst, die sagen dir dann ja sowas wie, ja, am 15. August ist es relativ wahrscheinlich, dass wir im Backlog bis dahin dann gekommen sind. Aber es könnte auch sein, dass es pessimistisch gesagt dann und dann ist und optimistisch gesagt da und da ist. Und die Wahrscheinlichkeit ist dann und dann so und so groß. Also die gehen ja darüber, so, also über Wahrscheinlichkeitsrechnen. Und auch so das Gesetz der großen Zahlen, ne? Also die extrapolieren dann sozusagen die Daten von dem, was fertig geworden ist in der Vergangenheit und machen dann eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Also das finde ich sehr wild. So. Also ich bin auch nicht so der Mathe-Crack, muss ich dazu sagen. Wahrscheinlich kann so ein Jira das auch ausrechnen. Aber das finde ich nochmal irgendwie eine ganz andere Welt. So.
Also ich habe es gar nicht so unterschiedlich empfunden. Ich hatte mal ein Kanban-Team, das an einem Content-Management-System gearbeitet hat, das aber schon recht ausgereift war, wo es dann eher um das Einpflegen oder das Warten von Inhalten ging. Das heißt, das Produkt an sich hatte eine eher bescheidene Vision. Es war nicht geplant, viele neue Features reinzubringen, sondern eher kontinuierlich den Inhalt, der von den Content Creators erstellt wird, auch zügig reinzukriegen. Mhm. Und das war aber auch okay, da waren alle so fein mit. Und was das Thema Planung angeht, die Backlog-Pflege habe ich in Jira ähnlich wie nach Scrum vorgenommen und die Prognosen, die ich übrigens selbst auch sehr gerne anstelle, einfach, also diese, was du eben so zahlenlastig beschrieben hattest, ich habe das Gefühl, ohne geht's oftmals einfach gar nicht. Zumindest habe ich mir so angewöhnt, auch oft mit Zahlen zu rechnen und einfach dann so Korridore zu bilden, wie lange es ungefähr dauern könnte, bis etwas dran ist oder bis es fertig ist. Und das habe ich bei Kanban meiner Erinnerung nach ähnlich gemacht. Also einfach geschaut, wie viele Tickets schaffen wir ungefähr, welche Größe haben die und habe dann daraus halt die Leistung des Teams ermittelt und konnte dann auch prognostizieren, okay, wenn mich jemand gefragt hat, dein Ticket steht an 7. Stelle, wahrscheinlich ist es übermorgen fertig. So.
Ja. Das
war aber eben auch einfacher möglich, weil es diese kleinen Tickets waren, diese Einzelstories, weniger auf Epic-Ebene. Ich glaube, auf Epic-Ebene wäre es schwieriger gewesen.
Genau, ich glaube, ein Vorteil ist kleine Stories und oder kleine Karten, sag ich mal, oder kleine Pakete und ähnlich große und beziehungsweise ja, eher ähnlich große. Und dann kommt ja sowieso das Gesetz der großen Zahlen rein. Also so aus, wie sagt man, abweichende ja, Einzelfälle, so, die kann man fast ignorieren. Und ich glaube, wir haben damals bei den Teams auch einfach die Karten gezählt. Also einfach am Ende der Woche oder am Ende vom Monat, ich weiß gar nicht mehr, welche Iteration das war, einfach Karten gezählt und wie du schon sagst, einfach runtergeguckt, bis wohin kommen wir, dann bis zum nächsten Mal. Also wenn ein Team, ich weiß nicht, 10 Karten schafft im Monat, dann zählst du einfach die Eingangswarteschlange runter bis 10 und dann siehst du, bis dahin kommst du. Und wenn jetzt ein Kunde kommt, in Anführungsstrichen, und möchte innerhalb von diesem Monat was erledigt haben, dann schiebt man es einfach überhalb dieser Linie. Ne? Muss ja natürlich dann mit den Stakeholdern reden, wenn was runterrutscht, ne? Aber
gut, aber das ist jetzt nichts, was ich in Scrum nicht machen kann auch, ne? Also
Das ist ähnlich.
Ein Fortschritt kann ich ermitteln, oder einen prognostizierten Fortschritt kann ich ermitteln über einen Burn-Up-Chart. Ne, je nachdem, wie gut das Team eingependelt ist, ist es dann auch ziemlich genau. Wenn sich jetzt dieses Burn-Up-Chart auf ein bestimmtes Projekt bezieht, was dann eine Sammlung von größeren Stories oder Epics ist und jemand möchte unbedingt vorher irgendwas haben, dann weiß ich, okay, in 3 Sprints haben wir 60 Punkte, also irgendwo dahin packe ich jetzt die Story. Und was Peter gesagt hat, ja, auf Epic-Ebene kannst du das Ganze sowieso vergessen, weil aufgrund des, du hast einen extrem variablen Planungshorizont. Du baust irgendetwas, dann kommt das Feedback rein, du merkst, Kunde und Team haben aneinander vorbeigeredet, dann muss man da noch eine Schleife drum drehen. Plötzlich ist die zweite Hälfte des Backlogs gar nicht mehr so wichtig, weil wir jetzt mit der ersten Hälfte zufrieden sind und damit rausgehen. Und. Da mache ich mir erst gar nicht die Mühe, so weit in die Zukunft zu sehen. Und die meisten Leute, die akzeptieren das auch, also die meisten Stakeholder, dass da so eine Varianz auch drin ist. Ja, also da ist, glaube ich, bei Scrum auch gar nicht der Anspruch, beziehungsweise sollte gar nicht der Anspruch sein, so genau vorherzusagen, wann denn nun was kommt oder so. Da eignet sich Kanban auf jeden Fall besser, also, wenn es jetzt aufs Ticket genau sein soll.
Genau, es gibt ja auch einen Grund, warum das eingesetzt wird. Ne? Meistens ist es ja genau in solchen Kontexten eingesetzt, in denen das halt generell nicht gut möglich ist. Ne? Sonst würde man ja anders planen. Das kannst du ja auch, ich sag mal, in Anführungsstrichen klassische Vorgehensweisen einfach machen. Ja, aber was mir noch eingefallen ist, ist ja Scrum-Bahn. Das ist ja auch so ein Trendthema. Habe ich, glaube ich, hier hinten in der Wand auch ein Büchlein zu stehen. Und das ist ja einfach so das Beste aus beiden Welten, ne? Also da gibt es ja auch 1000 Artikel jetzt mittlerweile im Netz zu, wie komme ich von Scrum zu Kanban. Aber ich habe da auch viele Kapitulationsgeschichten auch mitbekommen, Peter. Also was du meintest, also manchmal ist es ja so, dass dann Scrum-Teams so, ich sag mal, einknicken, also negativ formuliert, und dann zu Kanban wechseln. Habe ich da auch öfter erlebt oder öfter nicht erlebt, gelesen jetzt, ne? In diesen Fällen, also wo Tatsachenberichte da waren, wo Teams dann einfach gewechselt sind zu Scrum-Bahn, einfach weil sie nicht hinbekommen haben, zu liefern, so, ne? Also abschätzig gesagt. Ja,
das ist sicherlich nicht Sinn und Zweck, alle Schwachstellen so umzubiegen, dass sie dann passen. Dann ist der Mehrwert wahrscheinlich sehr eingeschränkt.
Apropos Scrum-Bahn, eine lustige Anekdote, die mir dazu einfällt, ist, ich hatte mal ein Team, was dann Lieferprobleme hatte. Das hat nicht an denen gelegen. Es war einfach technologisch bedingt. Auch der Kunde war ziemlich anstrengend. Und ich war der Meinung, dass wir das in den Griff kriegen könnten, ne, mit ein bisschen Justierung hier und da. Aber das Team wollte das nicht mehr hören. Nee, David, wir machen jetzt Kanban. Kein Bock mehr darauf. Alles klar, dann macht halt Kanban. Ich trick's euch eh wieder in Scrum rein, ne? Aber das musste ich gar nicht machen, weil die haben sich dann täglich abgesprochen. Sie wollten dann auch mit mir zusammen die Sachen im Detail nochmal besprechen und was sind jetzt genau die Anforderungen? Das müssten wir kleinbrechen. Und sie wollten alle 1 bis 2 Wochen Feedback vom Kunden haben. Und ich habe dann nur so geschmunzelt und sich hinsetzen und planen wollten sie dann auch, mehr oder weniger regelmäßig. Dann haben sie halt Scrum gemacht, nur mit ein paar kaputten Timeboxen hier und da. Und das haben sie nach einem Monat dann auch gecheckt. Wir sind ja jetzt wieder bei Scrum. Aber genauso.
Ja, also ich will das auch gar nicht bewerten jetzt, ne? Also es geht auch beides sicherlich ganz gut. Ja. Ach so, was mir dazu noch einfällt, auch ein häufiges Missverständnis. Es gibt ja durchaus auch Leute, die sagen, ja, wir sind zu Kanban gewechselt, weil wir wollten häufiger ausliefern als 2 Wochen oder 4 Wochen. Ist ja auch total die Irrglaube. Man kann ja, also wer verbietet dir, früher zu liefern? Ne? Also nirgendwo, selbst guckt man Scrum Guide an, da steht nicht, du musst liefern am Ende, sondern da gibt es ein Inkrement, aber du kannst ja auch schon vorher Sachen ausliefern, ist auch totaler.
Und du kannst die Sprintlänge natürlich auch nach unten anpassen, das geht.
Ja, sowieso. Aber ich meine, wenn was fertig ist und Kunde sagt, ist okay, auch vor einer Demo, also wenn du einfach einen sehr guten Kundenkontakt hast, dann haus raus, ne? Also
Ich erinnere mich auch gerade an eine Frage in der PSPO1-Zertifizierung. Wann released man in Scrum? Ja, und die richtige Antwort war, wenn es sinnvoll ist.
Also.
When it makes sense, das war die Antwort.
Ja, stimmt. Ja. Fand ich auch witzig, ja. Kann mich auch erinnern. Gut. Ich glaube, da haben wir alles abgegrast, was irgendwie zu sagen gibt. So in der Kürze der Zeit zumindest. Wenn euch Zuhörer und Zuschauer, je nachdem, wo ihr unterwegs seid, wenn ihr bei YouTube seid, könnt ihr vielleicht mal überlegen, habt ihr eine Frage dazu in den Kopf geschossen bekommen, durch das, was wir hier an Weisheiten von uns gegeben haben oder an vielleicht auch nicht so Weisheiten, keine Ahnung, liegt ja in eurer Betrachtung. Dann schreibt die unten in die Kommentare rein bei YouTube, wenn ihr bei Spotify seid oder einem einer Podcast-Plattform eurer Wahl. Könnt ihr nicht kommentieren, schreibt dann vielleicht eine E-Mail an uns an frage@scrumbags.de. Wir sind außerdem bei Twitter, scrumbags-handle. Wir sind, David und ich sind bei LinkedIn, da könnt ihr uns schreiben. Wenn ihr uns persönlich kennt, könnt ihr uns natürlich einfach so mal eine Frage stecken. Peter, haben wir es auch schon gesagt, Peter, wenn du eine Frage hast, natürlich jederzeit gerne. Ja. Und damit bleibt uns eigentlich nur noch, uns zu verabschieden. Peter, dich sehen wir in der nächsten Folge auch noch. Mhm. Und mal schauen, was uns dann für eine Frage über den Weg läuft.
Machen wir.
Macht's gut.
Herzlichen Dank. Bis zur nächsten Folge.
Tschüss.
Ciao.